Ja, hallo nach draußen und herzlich willkommen zum Homeoffice. Nicht mehr ganz im alten Konzept von den Sendungen, auch nicht ganz in dem neuen drin, aber es ist so ein bisschen wie zwischen Weihnachten und Neujahr. So, wir sind jetzt zwischendrin und weil eben aktuell viele Dinge passiert sind, haben wir gedacht, wir müssen unbedingt über einige Dinge sprechen. Und zwar ist Frank aus seinem WLAN-Embargo wieder zurückgekehrt. Er ist wieder mir zugeschaltet. Und ich war heute auf der SICO, auf der Sicherheitskonferenz oder der Demo gegen die Sicherheitskonferenz in München. Und da gibt es natürlich auch einiges zu zeigen. Tolle Statements. Und darüber sprechen wir heute und den Rest des Wahnsinns natürlich auch. Willkommen beim Homeoffice. Hallo Frank, Servus, grüß dich zurück bei den Lebenden. Hast wieder WLAN,
Ja,
was?
Seven versus Wild. Ja. In der Ferienhütte gab es kein WLAN.
Du hast recht, lass uns anstoßen. In der Mangelung eines Feuerzeugs oder Flaschenöffners mache ich es ganz baustellenmäßig mit der Gabel. Gelernt ist gelernt. So Frank, stoß mal an. Cheers.
Prost. So, wir haben uns gedacht,
Ach, Drehschlussbier.
ich bin, wie gesagt, aus dem WLAN-Embargo, wie du es sagtest, wiedergekommen und habe natürlich erstmal geschaut. Ja, mein E-Mail-Postfach ist rappelvoll, da wollte ich gar nicht zuerst reinschauen, sondern erstmal so ein paar Nachrichten konsumieren. Okay,
Unfassbar.
ich dachte mir, Homeoffice ist erst am Dienstag, ich habe Redebedarf. Robert, hast du spontan Lust und Zeit, schnell einfach mal auf den Record-Knopf zu drücken und mal gucken, was bei rauskommt. Denn du warst ja heute auch bei der SICO und ja, hast spannendes Material gesammelt, ne?
Gerade eigentlich heimgekommen und noch sowas für die Archive. Lass uns die nächste längere Pause vielleicht nicht dann machen, wenn eine geplante Alien-Invasion ansteht und sonst die Nachrichten überschlagen. Seymour Hersh und. Also, das gab eigentlich Stoff für mehrere Sendungen, die wir natürlich alles nacharbeiten müssen. Aber es war wirklich, wo ich mir gedacht habe, und gerade jetzt in der Zeit, jetzt machen wir keine aktuelle Sendung, ist unfassbar, wirklich.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich stolper hier so zwischen den Nachrichten rum und was lese ich da? Irgendwie sowas wie, ja, Stoltenberg stellt klar, wir liefern keine geächtete Munition an die Ukraine, denn der Dmytro Kuleba, ja, der hat das nämlich gefordert. Der fordert ganz konkret die Lieferung von Streumunition und
Phosphorbomben.
Phosphorbrandwaffen.
Ja.
Ja. Und immerhin, der Stoltenberg erteilt dem eine Ablieferung und sagt, die NATO hat diese Art von Waffen weder empfohlen noch geliefert. Aber der ukrainische Außenminister lässt echt jetzt trotzdem nicht locker, ja, und sagt, er versteht zwar, dass die Munition in der Weltpolitik umstritten sei, die Ukraine wiederum sei aber keine Vertragspartei des Übereinkommens über das Verbot von Streumunition. Also her damit.
Und
Oh
EU und
Gott.
NATO wollen wir schon haben, aber den Rest interessiert uns nicht, oder? Also es ist auch seltsam.
Ja, also rechtlich gesehen gäbe es aus seiner Sicht dafür überhaupt gar keine Hindernisse, jetzt diese geächtete Munition zu liefern in die Ukraine. Und ja, also man ist am Rand des Wahnsinns angekommen, würde ich sagen,
Ja,
oder?
das habe ich heute ein paar Mal gehört. Also, es sind recht seltsame Zeiten hier bei uns wirklich. Also, aber ja, was hast du noch ein Thema so am Rande gestreift? Das mit den Ballonen, das hast du alles mitgekriegt, oder?
Ich hatte einen Fernseher, ja,
Ja, schon.
war sozusagen Mainstream-mäßig komplett ausgestattet. Ja, musste oft tief durchatmen, wenn ich auf der Zunge beiße, ja, wenn da, also es ist schon beeindruckend, dass das, also wie das alles herbeigeredet wird, ja, wie wirklich die Eskalation herbeigeredet wird. Und dann gibt es da Debatten und Talkshows und Maischbergers und was weiß ich nicht alles. Und du kannst richtig dabei zugucken, ja, eine Dissertation darüber schreiben, wie das funktioniert, ja, wie man uns in den Dritten Weltkrieg reingequatscht hat. Da kannst du dann später mal analysieren. Aber naja, jetzt sind wir gerade mittendrin in dem Wahnsinn und du warst heute auch mittendrin im Wahnsinn, denn erzähl mal, du hast
Also,
ein bisschen Material mitgebracht, ja, und ein paar interessante Interviews geführt. Und wie viele waren denn eigentlich? Was war denn das überhaupt? Das war eine Antikriegsdemo. Wer hat die organisiert?
Also
Und
es ging von München steht auf aus. Das war also die Schwurbler-Demo, die die ganze Zeit während Corona auch quasi auf die Straßen nicht geführt hat, sondern die halt die Menschen zusammengebracht hat mit Demonstrationen gegen diese unsägliche Corona-Politik. Aus dem Bündnis heraus ist das entstanden. Es gab aber heute insgesamt, ich glaube, fast ein Dutzend oder noch mehr Demos. Es gab die am Königsplatz, dann gab es am Odeonsplatz, da war dann Strack-Zimmermann und ich glaube der Hofreiter noch da, also
Ach,
gemeinsam
das war
gegen
bestimmt
Krieg.
eine
Es war
Pro-Kriegs-Demo,
gemeinsam gegen Krieg hieß das Ganze, aber
oder?
bitte mit schweren Waffen dann. Dann gab es noch ein paar andere am Marienplatz, auch mit Umzug. Und ich habe das gedacht, oh, ich gehe auf alle hin, ich mache das mit dem Fahrrad am besten und fahre dann da von einer zur anderen. Aber das ist dann von allem ein bisschen und nichts richtig. Und ich dachte mir, okay, komm, Königsplatz, da ist bestimmt am meisten los. Und genauso war es auch. Also Veranstalter sprechen zwischen 13.000 und 15.000 Teilnehmern. Vom Königsplatz aus, das war dann von 13 bis 15
Und
Uhr.
was sagen die Offiziellen? 300?
Nee, das war schon wirklich, der Platz war voll an der Seite, an der Glyptothek. Also da gibt es ja drei große historische Gebäude und die, nicht Plejaden, die Palisaden. Egal, auf jeden Fall, dieses Gebäude, was im Osten steht, hat eine Treppe vorne dran und da bin ich hochgestanden und habe dann drüber geschwenkt. Das seht ihr ja dann gleich in dem Material und da konnte man schon sehen, also wirklich wie ein großes Konzert, ja, so mit 10, 15.000 Teilnehmern und außenrum gab es natürlich auch noch viel. Es war extrem windig heute. Und ich bin so froh, dass ich da meinen Windkorb mitgenommen habe. Also sprich Tonangel mit Katze oben drüber. Und damit jetzt Tierfreunde nicht gleich erschrecken, was eine Katze ist, das Fell, der Windschutz um eine Tonangel rum nennt sich Katze. Ja, und dieses Fell einfach, das hat mir wirklich da den Arsch gerettet heute, weil es war so ein starkes Windgeräusch. Und damit konnte ich Gott sei Dank dann eben ein gutes Audiomaterial haben, weil sonst ist es bei dem Wind einfach unmöglich. Ne? Und das Wetter war sonnig, bewölkt, aber mit dem Wind gab es einfach ein fantastisches Bild. Die Fahnen, die alle wirklich im Wind so geflattert haben und die Sonne hat reingeknallt. Also das gab schöne Demo-Bilder und die schauen wir uns dann nachher gleich an. Ja. Aber gute Stimmung, war wirklich auch ewig viele Leute getroffen, sehr viele Schulterklopfer gab es und Dankeschön und an Nuviso, liebe Grüße ans ganze Team soll ich ausrichten, weiter so, auch Gruß nach Sankt Petersburg und so weiter. Also das wurde schon wahrgenommen, dass wir sind und vor allem, als ich dann den Markus Heinz da mitten auf der Straße in den anderen Demonstranten gefilmt habe, war plötzlich eine ganze Traube von Leuten drumherum und es wurde gefilmt, wie wir filmen und also so volle Demo-Klimbim einfach, ja. Großartig, das so live zu erleben. Ich bin noch ein bisschen euphorisch, auch wenn ich ganz schön platt bin.
Genau, und für alle, die uns jetzt das erste Mal ansehen und sich jetzt fragen, hä, Großer Nu, wieso und nach St. Petersburg, ja, das ist kein Hinweis auf die russische Trollfabrik, sondern auf Thomas Röper, unseren Kollegen in St. Petersburg, ja, unseren Russland-Korrespondenten, könnte man schon fast sagen. Und ja, lass uns doch mal in die Bilder reinschauen, oder?
Yes, sir. Yes, sir. Und dazu kann ich dann hier meinen Monitor umbauen und wenn alles klappt. Jawohl, siehst du, das ist es. Du
Ah,
müsstest jetzt
hau rein.
hier auch den Dings sehen, den Schnittplatz sehen. Und da mache ich mal unten hier den Ton ein bisschen weg, dass das nicht so sehr stört.
Da
Und
kennen wir doch schon jemand.
genau, das ist also der erste Blick, als ich aus der U-Bahn rausgekommen bin, auf den Platz hoch, so ein kurzer Schwenk über den Königsplatz
Ja, es sind schon mehr als 300, würde ich sagen.
und von da aus, dieser Perspektive aus, hat man das nicht gesehen. Da hinten auf den Treppen drauf von der Glyptothek, da hat man natürlich mehr gesehen. Das war schon okay. Und dann vorne dran, den Herrn habe ich dann auch sofort erkannt. Dieter Dehm war einer der ersten Redner, der direkt dann auf der Bühne gesprochen hat. Hier, warte mal, lassen wir mal den Anfang laufen. Da hat er nämlich gerade Hallo gesagt, der Sprecher.
Ja, Entschuldigung. Servus München! Ihr lieben friedensbewegten Mitmenschen, ich grüße euch hier in München.
So, das war also der Anfang von diesem ganzen Tag und wie gesagt, sehr viele Schilder. Natürlich, with friends like you, Ami, when who needs enemies, go home. Viele Ami-Go-Home-Schilder habe ich gesehen. Schluss mit Lug und Trug. Also das typische Demo-Geschehen, raus aus NATO, viele Peace-Flaggen.
Also in Deutschland reichen im Moment die Transparente von Russia go home bis Ami go home. Ja? Könnte man das so zusammenfassen? Erinnert mich an 1983, ja, wo die Welt auch kurz vor dem Dritten Weltkrieg stand, wo sich UdSSR und USA im Kalten Krieg, naja, fast bis an die Grenze des Atomkriegs gequasselt haben. Markus Heinz, Rechtsanwalt, unter anderem von Michael Ballweg, den meisten sicherlich bekannt.
Ich habe ihn natürlich gleich am Anfang getroffen, also wirklich war noch keine 5 Minuten da und da ist mir der Markus natürlich direkt vor die Linse gelaufen und da wir uns ja kennen von Berlin und auch aus dem Homeoffice, habe ich ihn natürlich sofort verhaftet und er hat mir dann da ein kurzes Statement gegeben mit der Bitte, die Frage immer wieder aufzunehmen. Ja, also Moment, Ton ein bisschen einschalten bitte. So, hier unten.
Fürs Archiv, ja, mit Frage
zur Spezialzündung ausgehen wird für eine richtige...
Moment, nochmal zurück. Also das ganze Material für die Zuschauer, ich habe das heute gefilmt und noch nicht gesichtet, das ist jetzt raw and uncut. Also das ist so, wie es der Cutter auf dem Schnittplatz hat und dann würde man vorne und hinten wegschneiden, überblenden, Farbkorrektur, Tonkorrektur, das findet jetzt alles nicht statt. Das ist einfach nur auf die Schnelle, damit wir dieses Material auch zeitgemäß zeigen können und uns einen Eindruck machen können von dem, von der Stimmung, was da heute war einfach.
So dann. Was heißt dieser Tag für dich heute?
Ja, also ich hoffe, dass hier eine Initialzündung ausgehen wird für eine richtige Friedensbewegung in Deutschland und dass vor allem auch diese Diskussionen aufhören, wer jetzt wo, wann, wen mal gewählt hat und wer jetzt links, Mitte, rechts ist, weil die klare Forderung muss sein, wir brauchen einen Frieden in Europa, wir müssen uns in Deutschland vor allem dafür einsetzen, dass wir das erreichen. Dass wir das in der Ukraine erreichen, aber eben nicht dadurch, dass wir ständig mehr Waffen fordern oder diesen Forderungen nachkommen. Heute wurden bei der Münchner Sicherheitskonferenz von der Ukraine Phosphorbomben und Streumunition gefordert. Also da merkt man irgendwo, dass es da einige nicht mehr verstanden haben. Ich frage mich, wann die Forderung von Zelensky nach Atombomben kommt. Also ich traue dem inzwischen alles zu. Es ist natürlich immer schwierig, dann den Leuten zu erklären, dass man mit Waffen eben nicht den Frieden an sich erreichen kann. Natürlich muss man hier die Ukraine dahingehend ein Stück weit unterstützen, dass man Russland jetzt nicht freie Hand lassen kann. Aber diesen Krieg hätte man vor 11 Monaten schon beenden können und da wollte es, die westlichen Staaten wollten das nicht und die NATO wollte das nicht. Und deswegen schlittern wir immer weiter in eine große Kriegsgefahr rein, auch für Mitteleuropa. Und ich hoffe, dass jetzt heute und auch nächste Woche wirklich mal große Demonstrationen auf die Straße gehen und die Leute mal verstehen, was die Stunde geschlagen hat.
Die Frage ist so, da drüben steht Strack Zimmermann, Costa Rica.
So. Moment, wir sind umgezogen, weil es zu laut war.
Bei uns hier 2 Kilometer entfernt steht Strack Zimmermann auf dem Odeonsplatz, vertritt den Kurs der Regierung, mehr Waffen, mehr Munition, mehr Krieg. Was macht die Regierung eigentlich noch alles falsch hier?
Naja, zunächst sollte man eine Rüstungslobbyistin nicht zu ernst nehmen. Die hat eine ganz klare Position und die ist Waffen, Waffen, Waffen. Und damit stellt
sich das nochmal aufnehmen, weil was ich sage.
Achso,
genau.
Und das nochmal kurz für die Zuschauer. Also normalerweise der Reporter stellt eine Frage und wenn der Reporter selber im Bild nicht auftaucht, bittet man den Gast oder den Protagonisten, die Frage, die gestellt wurde, in die Antwort aufzunehmen, sonst kann man das nicht schneiden. Und das hört man natürlich jetzt alles mit, wenn ich da im Off quasi die Protas gefragt habe.
Protas heißt Protagonist. Du legst deinen Interviewgästen sozusagen die Worte in den Mund.
Nein, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber du kennst es ja.
Die Welt, ne? Würde das so jetzt schreiben unter Spiegel. Ja, der Herr Stein. So arbeiten die Trollfabrik.
Genau, genau. Ja.
League.
Genau so. Okay, aber das heißt, ich muss jetzt deine Frage wiederholen. Ganz kurz. Wo stehen denn hier? Welcher Platz?
Odeonsplatz.
Pro-Ukraine-Demo oder Pro-Waffen-Demo oder was ist
das? Ah ja, das war witzig. Markus wollte keine genauen Infos von sich geben, wenn er nicht genau weiß, was Sache ist. Da sind wir nochmal umgezogen. Er hat dann extra recherchiert, wer ist da wann wo, damit er ja nichts Falsches sagt, der Anwalt eben. Ne? So. Und dann haben wir das Interview da nochmal fortgesetzt.
Schizophren, wenn man dann gleichzeitig noch immer mehr Waffen schicken möchte.
Ja, also Frau Strack-Zimmermann spricht am Odeonsplatz bei einer Demo mit dem Motto gemeinsam gegen den Krieg. Also wenn ich mir Ihre Statements so anhöre, dann höre ich eigentlich nur Waffen, 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 Krieg, 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 Tod und so weiter. Also es ist ein bisschen arg scheinheilig. Natürlich darf man jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, alle müssen sich komplett raushalten. Also ich verstehe die andere Seite da schon ein Stück weit. Dass man die Ukraine wirtschaftlich unterstützt, dass man sie mit Waffen unterstützt, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Aber das hört ja nicht auf, das Ganze. Das heißt, man möchte immer mehr. Und jetzt inzwischen wird halt einfach nur noch ein Stellvertreterkrieg gegen Russland befeuert. Die Amerikaner sagen das ja ganz deutlich, und zwar auch auf Generalstaatsebene. Wir haben hier eine super Gelegenheit, die Russen ausbluten zu lassen, die russische Armee zu schwächen. Und offenbar soll der Westen dafür jetzt die Waffen liefern. Und die Amis ziehen sie dann selber schnell mal raus, sagen irgendwelche Panzerlieferungen zu. Die kommen dann irgendwie Monate später und auf einmal stehen die Deutschen alleine da. Und dann rollen wieder die deutschen Panzer gegen die Russen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, alles schön und gut. Aber ich glaube, das löst in Russland auch was aus. Deswegen ist das wirklich extrem scheinheilig, was passiert. Ohne jetzt zu sagen, dass wir uns da komplett raushalten müssen. Also ich versuche das wirklich mal so von beiden Seiten zu betrachten. Aber Strack-Zimmermann, na, ist eine Rüstungslobbyistin, der geht es nur darum, Waffen zu verkaufen. Und um alles andere geht es dir nicht.
Eine Frage.
So. Gut. Aber die Strack-Zimmermann vertritt ja nicht als einzige die These. Es ist ja auch ein Anton Hofreiter. Ja? Also die sind ja schon mindestens zu zweit. Mhm. Und der Heinz hat doch mit Sicherheit auch das Manifest für den Frieden unterschrieben. Hä?
Darüber haben wir nicht,
hast du schon gezeichnet, Robert?
Da haben wir nicht drüber gesprochen. Nein, ich wollte das zusammen machen in einer gemeinsamen feierlichen Aktion.
Ah ja. Das ist ja auch ein sehr spannendes, kontroverses Thema. Im Moment haben es schon über 500.000 unterzeichnet. Ich denke, am Dienstag, ja, in unserer ersten neuen Homeoffice-Regulärsendung live, 20 Uhr am 21. Februar, werden wir das Thema mit Sicherheit nochmal aufgreifen. Und wer es noch nicht weiß, ja, googelt einfach mal Manifest für den Frieden, eine Petition von Sarah Wagenknecht, die auch in unserer Bubble ziemlich umstritten ist.
Und was das Alice Weidel.
Wagenknecht. Ja, und Alice Weidel. Ja, ich wollte Schwarzer eigentlich. Ja, Alice Schwarzer. Aber macht ja nichts.
Die Alice. Also Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, um Gottes
Willen. Genau, aber das Wording der Petition und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass sie auf change.org veröffentlicht wurde, hat natürlich auch wieder für kontroverse Diskussionen innerhalb der Friedensbewegung gesorgt. Ja, nein, das unterzeichne ich nicht. Ja, das ist falsch formuliert und es unterschlägt natürlich die komplette Vorgeschichte des Krieges und so weiter. Ja, ich meine, da ist auch wenig Platz in der Petition dafür. Mhm. Und jeden Friedensbewegten ist das in dem Moment tatsächlich auch erstmal egal. Natürlich ist es ganz wichtig, die Hintergründe aufzuarbeiten. Und auch eine Sarah Wagenknecht mahnt ja seit fast 9 Jahren zu diesem Krieg, der eben im unmittelbar mit dem Maidan begonnen hat und eben nicht erst im Februar 2022. Ja, aber trotzdem wird sie jetzt vorgeworfen, sie würde mit dieser Petition das alles unterschlagen. Und außerdem hat sich alles Schwarzer impfen lassen. Ja, nein, das unterzeichne ich nicht. Und also da ist halt auch nicht viel los mit Frieden. Ja, und das ist auch das, was der Markus Heinz ja beklagt. Wo ist die Friedensbewegung? Ja, beim Irakkrieg, der viel, viel weiter weg war, der mit Deutschland viel, viel weniger zu tun hatte. Ja, waren 500.000 Menschen alleine in Berlin 2003. Mhm. Wo sind die? Hat denn wirklich jeder Schiss, als Nazi diffamiert zu werden, nur weil er auf der Straße für Frieden demonstriert? Ich meine, 13.000 und wir sagen, wow, ist ja schon viel. Das ist sehr lächerlich.
Ich habe eine Antwort dafür und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das von diesen Protagonisten heute gesagt hat. Und zwar in den 80er Jahren gab es eine Friedensbewegung, die gegen den Krieg war und die Medien haben diese Friedensbewegung unterstützt.
Da ja, war die Politik auch.
Die Grünen, vor allem die Grünen. Die Grünen haben in den 80er Jahren damit ihre Klientel geschaffen. So, wir wollen keinen Krieg, wir wollen ökologisches Bewusstsein. Und das haben die Medien unterstützt, den Frieden. Jetzt ist es genau andersrum. Jetzt sind die Grünen für den Krieg, oder die sind nicht für den Krieg, sondern für mehr Waffen, für Eskalation. In deren Meinung ist es ja eine Deeskalation, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Und wenn die Medien diese Friedensbewegung unterstützen würden, wäre jetzt heute eine 500.000 in München gewesen. Und in Berlin sowieso, weißt du. Also das ist, weil die meisten Menschen eben immer noch von den Medien so überzeugt sind und sich alles sagen lassen, was man zu denken hat. Krasses Beispiel, ganz kurz erklärt, ich weiß nicht, ob du diese Clips gesehen hast, die sind bei Telegram rumgegangen. Es ging um einen Vortrag von Daniele Ganser. Er hat irgendwo in Deutschland einen Vortrag geplant, 2000 Leute, Halle ausverkauft, Stadt lehnt ab. Und vor der Halle gab es eine Demo, DGB oder wer auch immer. Und ein Reporter hat ein paar anwesende Demonstranten gefragt, so, ja, was sie davon halten, Ganser ist jetzt gesperrt. Und ja, gut, weil nach rechts außen darf man nicht und so weiter. Und dann hat der Reporter gefragt, ja, und was ist es denn, was sie stört? Was sind denn die Aussagen von Daniele Ganser? Haben sie sich das angeschaut? Nö. Ja, warum nicht? Weil das interessiert Millionen Menschen im Internet. Hier sind 2000 Leute in der Halle, die das sehen wollen. Nee, da steht in der Zeitung, dass das Quatsch ist. Das schaue ich mir gar nicht an. Und das ist wirklich so, deswegen hat es auch so, ist es viral gegangen, diese Aussagen. Gibt es 3 Aussagen von der gleichen Situation von Leuten, die genau das Gleiche sagen. Das steht so in der Zeitung, das sind die Schmuddelkinder, mit denen darf ich nicht spielen, deswegen mache ich das nicht. Und das finde ich dann wirklich extrem krass, wie Leute da ihr ganzes Weltbild einfach darauf aufbauen oder auch hoffen, dass der Staat und die Medien sie authentisch informieren. Und wir haben es ja wirklich an 1000 Beispielen mindestens jetzt schon gesehen, dass das eben nicht so ist. Das hat nicht erst bei 9/11 angefangen und gab danach auch noch, ich weiß nicht, wie viele Beispiele wir da aufzählen könnten. Ja? Und das ist so erschreckend, das zu erkennen, dass die Leute da nicht loslassen können. Ums Verrecken nicht, ja.
Na, es geht, glaube ich, gar nicht ums Loslassen können und ich glaube, es geht auch nicht darum, dass die Mainstream-Medienkonsumenten darauf hoffen, dass ihnen da die Wahrheit erzählt wird, sondern das ist für die Grundvoraussetzung, was anderes können die sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ich konnte mir vor dem 11. September das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie groß eine Lüge sein kann. Und dann habe ich mich angefangen für Geschichte zu interessieren, ja, jenseits des Schulunterrichts und habe nochmal tiefer gegraben und festgestellt, Das ist nicht nur nicht vorstellbar, sondern das ist Usus in der Weltgeschichte. Ja. Absolut Usus. Und alles andere ist komplett naiv, beziehungsweise nicht wissend. Ja? Und das ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern schlichtweg als Feststellung.
Bleib da. Ich habe dieses Buch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, weil ich habe mich gerade daran erinnert, was du gesagt hast. Du hast nach dem 11. September angefangen, dich mit Geschichte zu beschäftigen. Dieses Buch habe ich 2003 beim Olli im Regentreff gefunden. Die geheime Geschichte der amerikanischen Kriege. Also, sind ein paar Seiten, okay? Und zwar insgesamt reden wir hier von 640 Seiten. Und da drin habe ich gelesen, wie die Geschichte der amerikanischen Politik war, die ich bis dahin komplett anders in Erinnerung hatte. Und das hat mich so, alleine dieses Buch, das hat mich so umgehauen, dass ich nicht wusste eigentlich, was auf der Welt abgeht. Und dann habe ich angefangen, alles zu lesen in dieser Richtung, das man mir nicht in der Schule gegeben hat. Und von meiner Erfahrung her geht es vielen Menschen so, die sich durch irgendeinen Impuls, durch irgendein Ereignis plötzlich so wachgerüttelt sehen. Bei uns war es 9/11, bei vielen Leuten war es der Irakkrieg oder wie beim Thomas Röper der Maidan, dass sie dann anfangen, so das neu zu justieren. Also Thomas ist ein Ausnahmefall. Wer schreibt schon ein Buch mit 1000 Seiten dann, wenn er plötzlich feststellt, er wurde verarscht? Aber viele Menschen haben diesen Impuls, diesen Drang dann zu sagen, jetzt will ich es wissen. Und das wird mir auch gespiegelt von den vielen Leuten, die ich da heute getroffen habe. Übrigens liebe Grüße an alle, denen ich die Hand geschüttelt habe. Großartig, wirklich zusammen können wir da was zeigen und was darstellen. Und die Menschen sind einfach beseelt von dem Drang nach Wahrhaftigkeit, nach Authentizität, Gott sei Dank unfallfrei gesprochen, und einfach Wahrhaftigkeit. Und das ist etwas, was mich jetzt gerade trägt, weil ich das natürlich heute in diesem Strom von Menschen und Plakaten und Bannern und Energie aufgenommen habe. Aber ich würde mir wünschen, dass eben mehr Leute sich trauen, über ihren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Der berühmteste Journalist der Welt sagt, hier, ich habe hier eine Story und alle sagen, es ist ein dummer Blogger, der Simon Hirsch.
Ja, hast du Robert Fleischer bei Bild TV gesehen? Der war ja eigentlich zum Thema UFOs eingeladen. Und nun redet da noch ein anderer zum Thema Nord Stream Sprengung. Ja? Und wie der argumentiert hatte, ja, also dieser, ich weiß gar nicht, wer das war, irgend so ein Plonschopf, der dann irgendwie wirklich meinte, ja, das ist doch absolut eindeutig, dass die Russen Nord Stream gesprengt haben. Wer denn sonst? Wer sollte denn sonst ein Interesse daran haben? Und das ist doch alles völlig klar. Ja, und da konnte Robert Fleischer natürlich nicht an sich halten. Ja, hat nur mal darauf hingewiesen, dass die Amerikaner natürlich selbstverständlich ein Interesse daran haben. Und ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ja, es gibt eine dritte Jahrtausendsendung dazu, ja, zum Nord Stream Pipe Anschlag mit Dirk Pohlmann, Robert Fleischer und Matthias Brückers. Kann ich sehr empfehlen, ja, wer sich zu diesem Thema wirklich informieren will. Die haben da auch eine sehr gute Sendung gemacht.
Pohlmann ist ausgeflippt. Ich habe den Dirk noch nie so wütend gesehen. Zitat: Mögen Ihnen die Finger an der Tastatur abfaulen, diesen Idioten von XYZ, weißt du? Die waren total sauer, dass man so eine Story überhaupt. Das ist unfassbar.
Wirklich. Wir reden hier über Simo Hirsch. Ja? Wer den nicht kennt, einfach mal informieren. Und jetzt haben die Massenmedien nichts Besseres zu tun, ja, anstatt seine Geschichte auch nur mal irgendwie überhaupt nachzuprüfen und dem nachzugehen, ob da womöglich was dran sein könnte, wird jetzt einfach gesagt, ja, der Simon Hirsch, der ist 85 Jahre alt und eigentlich hat er doch nur vor 50 Jahren mal irgendwas gemacht und seitdem ist der ja eigentlich schon immer total umstritten gewesen, ja, und vor allem bezieht er sich auf nur eine einzige Quelle, ja, und die auch noch anonym. Ja, dazu muss man sagen, dass wenn das vor Gericht kommen würde, würde der die ja auch offenlegen, ja, wenn es juristisch relevant wäre. Also er kann die Quelle ja benennen. Ja. Sie bleibt nur aus medialen Gründen anonym. Ja. Mhm. Und dieses Argument mit nur einer Quelle, ich habe noch nie einen Spiegelartikel gelesen, wo die schreiben Quelle 1, Quelle 2. Ja, das ist totaler Quatsch. Ich erinnere mal an den Ausbruch des Irakkrieges, wo die Amerikaner, Colin Powell, die Massenvernichtungswaffenlüge vor der UN präsentiert haben. Quelle? Eine einzige.
Und wer? Ein Betrüger.
Curveball. Ja. Und die Quelle war nicht anonym. Das war ein bekannter Betrüger. Mhm. Und damit haben die einen Krieg begründet mit über 1 Million Toten. Ja, aber Simon Hirsch, ja, der hat nur eine Quelle und der ist 85 Jahre alt, ja, und überhaupt, ja, der hat viel zu wenige Journalistenpreise bekommen, als dass man den jetzt ernst nehmen müsste. Ja. So argumentiert unsere Presse
da. Aber das funktioniert und genau das ist das, was Menschen wie zum Beispiel diese drei Demonstranten da vor der Halle, wo Daniele Ganser gesprochen hätte, damit wird deren Weltsicht wieder bestätigt, weil die Zeitungen gesagt haben, das ist eine Quelle, da muss ich mich gar nicht drauf stürzen. Das schaue ich mir gar nicht an. So nach dem Motto, was sagt Daniele Ganser denn eigentlich? Ja, das interessiert mich gar nicht, weil das haben andere Leute angeschaut und damit bin ich raus. Weißt du, so der eine hat gesagt, ich bin auch geimpft und bin glücklich damit und ich will das gar nicht wissen, was die da sagen. So ich habe hier mein Bild und alles, was draußen ist, das blende ich aus. Ich bin einer von den Guten. Wo ist meine Maske? So, ja. Und ich dachte eigentlich, wir sind schon weiter, aber
ja, apropos weiter, lass doch mal weiter gucken.
Lass uns mal weiter gucken. Also, dann schalten wir wieder um auf unseren Arbeitsplatz hier. Und Markus hat hier im Endeffekt das Statement von Markus, das war schon noch was. Das wird in Gänze irgendwann mal zusammengezeigt werden.
Wir zeigen jetzt nicht alles, wir scrollen nur mal durchs Material.
Genau, wir machen jetzt mal.
Wir shutteln
mal durch. Den fand ich ganz lustig, den habe ich mal einfach nur mir. Den habe ich angeschaut, sage so, was ist denn das hier? Der Moment, der war lustig. Der kommt mit einer ganzen Gruppe von zwei Busse.
Ja, wunderbar. Ja, servus. Dann, das ist ja eine tolle Anlage, was du da hinten auf dem Rücken hast. Was ist das hier?
Nein, das ist eine Soundbox, dass wir hier mal ein bisschen Stimmung machen können und einfach mal auf die Missstände hier in diesem Land aufmerksam machen.
Und von wo kommt ihr? Was für eine Gruppe seid ihr?
Also wir kommen von der Region Reutlingen, Albstadt, Rottweil, Balingen und sind heute mit zwei Bussen gekommen.
2 Busse insgesamt, also 50, 60 Leute mindestens, oder?
Circa 100.
100 Leute. Und warum heute hier nach München? Warum sind so viele Leute von euch hierher gekommen?
Weil man endlich mal hier ein Zeichen setzen muss in dem Land, weil hier gar nichts mehr passt. Weil man eigentlich am Tag für 4 Millionen Gründe auf die Straße gehen könnte mit dieser Regierung.
So, und ab dann waren die Hauptaussagen schon, was will ich eigentlich noch wissen? Und so.
Also 4 Millionen sind es vielleicht nicht ganz, aber ein paar kommen schon zusammen.
Mhm. Und ich habe dann einfach nur noch ein paar Bilder gemacht für Schnittbilder, nennt man das dann auch, ja, dass man eben
Schniebis,
genau, wenn wir von Schniebis sprechen, dann heißt es eben, ja, und er kam da echt mit dieser riesen Box daher und hat da die Leute beschallt mit Mikrofon und so weiter, also großartig hier.
Wen hast du denn noch interviewt?
Ah, genau, Harry Grünefeld, genau so. Das ist von Menschen machen Mut. Aus München war ich oft mit auf Dreh, haben wir da einige Podiumsdiskussionen gemacht und der hat auch einiges zum Tag gesagt.
Ja, ich bin heute hergekommen von Karlsruhe, das ist schon ein Weg, aber ich denke, jetzt gerade aktuell ist es so extrem wichtig, für den Frieden auf die Straße zu gehen und zu sagen eben, dass Frieden ist ja das Einzige, was uns jetzt helfen kann. Wir brauchen jetzt Friedensverhandlungen. Alles, was an Waffenlieferungen ist, verlängert nur den Krieg, schafft mehr Leid. Und ich finde es großartig, wie viele Menschen hergekommen sind. Ich habe heute Morgen noch gelesen, die Ukraine fordert jetzt wirklich offiziell Streubomben, eine geächtete Waffenart, verboten. Und die Presse schreibt, es ist umstritten. Also da denke ich nur, Leute, das kann nicht wahr sein. Wir müssen ganz, ganz dringend zu den Friedensverhandlungen kommen. Der Krieg muss so schnell wie möglich ein Ende haben, sonst ist Eskalation vorprogrammiert.
Das war jetzt meine Frage wieder.
Ja, es ist aus meiner Sicht da relativ einfach. Mit Waffen werden Menschen getötet und mit vielen Waffen werden viele Menschen getötet und mit noch mehr Waffen werden noch mehr Menschen getötet. Das heißt, jedes Waffenliefern verlängert den Krieg, verlängert das Leid und von daher sage ich, irgendwie haben die Leute es nicht verstanden, dass Waffenlieferung nicht zur Beendigung des Krieges führt, sondern nur zu einer Verlängerung. Wir kämpfen ja, also das heißt wir, also die Ukraine und alle, die mit der Ukraine sozusagen sich zusammenfühlen, kämpfen gegen Russland. Russland ist ja nicht irgendein Land, sondern Russland hat mit die größte Armee neben den USA und China der Welt. Das heißt, also auch die großen Militärs sagen ja, dieser Krieg ist gar nicht zu gewinnen, von keiner Seite. Und deswegen sage ich, die müssen dringend drüber nachdenken und vielleicht auch mal die Fachleute anhören, dass, wie gesagt, der Krieg nicht mit Waffen beendet werden wird. Der Krieg wird am Verhandlungstisch beendet werden. Und je eher man an den Verhandlungstisch kommt, desto eher ist der Krieg vorbei.
So, ich spüre mir davor, das ist dann wieder meine Frage.
Aber der hat ja einen interessanten Punkt gemacht, weißt du? Vielleicht sollten wir wirklich mal darüber nachdenken, eben nicht der Forderung, keine Waffen in die Ukraine zu liefern, so viel Nachdruck zu verleihen, sondern stattdessen der Forderung, für Friedensverhandlungen mehr Nachdruck zu verleihen.
Mhm.
Macht im Endeffekt einen großen Unterschied.
Aber das wird ja so argumentiert, dass Friedensverhandlungen jetzt eigentlich ein Eingeständnis in Putin wären. Wenn wir jetzt zu Verhandlungen und damit zu einem Status quo kommen würden, hätte dieser, Zitat, üble Kriegstreiber ja sein Ziel erreicht und das dürfen wir als demokratische Staaten nicht zulassen. Deswegen kann es keine Friedensverhandlungen geben. Das ist ja, das,
kann man so sehen.
So wird ja das viele immer argumentiert. Anders. Natürlich, der größte Teil der Menschen wird so argumentieren.
Ja, aber selbst Markus Heinz war ja, er versteht ja beide Seiten. Er sagt ja selber, naja, weißt du, am Anfang ein klares Statement und am Ende immer weiter so, naja, blöd, einfach. Scheißsituation, ne? Ja. Dilemma. Es gibt eigentlich, es gibt natürlich viel richtig und viel falsch. Und immer mehr Waffen liefern ist definitiv nicht richtig. Ja? Es als falsch zu bezeichnen, wäre aber auch nicht absolut hundertprozentig richtig, weil eben dieses Dilemma besteht, wie es ja jetzt mehrfach umrissen wurde. Fakt ist aber, dass man feststellen muss, dass diese geballte Medienmacht, von der ich auch mal behaupten würde, dass ein gewisser amerikanifizierter Einfluss ist, ja schon eher pro Krieg ist, pro Waffenlieferung und dass jeder, der sozusagen Verhandlungen fordert, Frieden fordert und keine Waffenlieferungen fordert, diffamiert wird und eben nicht als eine Meinung dargestellt und abgebildet wird, ja, sondern es wird eben diffamiert. Und ja, ich meine, wie es auch in Medien zu schreiben, also zum Beispiel Philosoph Habermas, ja, der wird scharf attackiert von allen möglichen, weil er eben für Friedensverhandlungen ist. Die Wagenknecht und die Schwarzer werden irgendwie von allen Seiten attackiert, weil sie halt gegen Waffenlieferungen und für Friedensverhandlungen sind. Und das Establishment und auch die GEZ-Medien, die ja eigentlich zur Neutralität verpflichtet sind und deren Job es ist, abzubilden, was ist. Ja, der Spiegel schreibt sich das ja auch als Motto ganz oben hin, ja. Zeigen, was ist, sagen, was ist. Ne, das tun sie aber nicht, sondern sie sagen, was sein soll, ja, und was nicht sein darf und wer überhaupt noch was sagen darf. Und das ist eben das Gegenteil von dem, was die sich auf die Fahne schreiben. Und ja, die meisten Menschen fressen das leider noch. Und hier sehe ich das große Problem und das Dilemma. Ja. Aber dieses einseitige, einfach nur keine Waffen liefern, ist tatsächlich eben nicht die Lösung am Ende, ne? Sondern Friedensverhandlungen sind die Lösung. Und deswegen plädiere ich dafür, die Lösungen zu fordern, ja, und nicht einfach nur die Symptome zu bekämpfen.
Ich habe dir schon viele Menschen. Ich habe dir schon zugehört, aber das war das Bild, das sich mir heute wirklich in den eingeprägt hat. Dass die Sonne war, das hat noch viel strahlender ausgeschaut in dem Moment. Und ich habe da auch ohne Stativ gefilmt. Also mit, sobald man reinzoomt und ohne Stativ, wird es halt natürlich super wackelig. Und ich habe einfach versucht, in dem Moment hier dieses Bild ein bisschen aufzufangen, weil gerade der Wind halt auch so wunderschön durchgepeitscht hat oder halt die Flaggen so schön zum Wehen gebracht hat. Und dann noch ein paar so Banner gespannt. Ich glaube, da spricht gerade auch Jürgen Todenhöfer auf der Bühne. Wenn ich
gelegt habe. In weniger als 17 Minuten.
Genau.
Ich habe miterlebt.
Nee, es war schon anderer. Da habe ich auf jeden Fall mal.
Haben wir Jürgen Todenhöfer, ja, zeig den mal.
Ich habe den nicht persönlich getroffen, aber ich habe irgendwo an der Bühne vorne mal kurz gestanden und habe dann da ein, genau, und das war super anstrengend, weil ich habe gegen das Licht gefilmt, gegen die Sonne gefilmt, musste ganz nach oben die Kamera und bin dann da wirklich direkt an der Box gestanden. Ich habe es fast nicht ausgehalten, deswegen ist das nur ein ganz kurzes Statement.
Muss ich nicht rechtfertigen.
Ich weiß, aber es ist
schon.
Und dann drittens die Hände frei zu haben, um sich auf China zu konzentrieren und selbstverständlich auch China fertig zu machen. Ist doch ganz klar. Und die Ampel macht das alles mit. Die Ampel ist längst Mitläufer der USA. Und die Zeitenwende, von der dieser Bundeskanzler Scholz ständig spricht, ist doch nur ein beschönigendes Wort für die totale Kapitulation und Unterwerfung dieser Regierung unter die Interessen der Amerikaner.
Jürgen Totenhöfer ist auch so ein Simo Hirsch. Ne? Mhm.
Der im Hintergrund war übrigens sein Bodyguard, der ihn dann von anderen Leuten hinter der Bühne dann auch abgeschirmt hat. Da habe ich nachher noch eine Szene.
Hatten die nicht geschworen, dem Wohle Deutschlands zu dienen, dem Wohle des eigenen Landes? Was ist denn mit dem Amtszeit? Liebe Freunde aus Nord und Süd, wir kritisieren nicht, dass die Ampel den russischen Krieg kritisiert. Das tun wir ja auch. Wir kritisieren, dass die Ampelpolitiker nie die amerikanischen Angriffskriege genauso kritisiert wie den Irakkrieg, in dem Millionen Iraker umgebracht wurden.
Es ist eigentlich so simpel. Warum kapieren das so wenige? Mhm,
Das war, da konnte ich nicht mehr filmen. Mir ist der Arm abgefallen und habe dann da abgebrochen von da vorne. Das war wirklich so. Und dann habe ich direkt danach den Herrn Dehm mir geschnappt. Und da muss ich dann sagen, war ich dann schon froh, dass unsere Sendung doch das ein oder andere Mal geguckt worden ist, weil ich bin einfach an den Eingang hingegangen. Da haben mich drei Leute erkannt und ich habe zu denen gesagt, los, bring mich da durch die Ordner durch, die da den VIP-Raum bewacht haben. Und dann, der darf durch, komm, lass den durch, no Wieso, no Wieso. Wer ist no Wieso? Ja, das passt schon.
So. Genau. Wir brauchen keinen Presseausweis.
Das war wirklich genial.
Funktioniert aber nicht, wenn man rein will in die SIGO, oder?
Ja, nein, das glaube ich noch nicht, nein. Also, Herr Dehm.
Das ist eine wirklich sehr ermutigende Demonstration, die über viele Lager geht, strömungsübergreifend, und eine hervorragende Ermutigung für die Kundgebung am 25. Februar am Brandenburger Tor mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer.
Sind Sie enttäuscht?
Glücklich überrascht, dass so viele Menschen gekommen sind.
Ich bin sehr überrascht und erfreut über die vielen Tausenden, die hier gekommen sind. Ich habe ehrlich gestanden mit 100.000 gerechnet. Nun sind es sehr viele Tausende geworden.
So. Das war dann so laut, das ist gar nicht so einfach, da dann so ein Statement abzugreifen. So, da geht's weiter. Zack.
Ja, ich war damals ja Sprecher von Künstler für den Frieden. Ich habe auch für die.
Also meine Frage war damals 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, Pershing 2, Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Und heute, wenn er das so vergleicht.
Friedensbewegung der 80er Jahre gegen die Cruise Missiles und die Pershing 2. Das Lied Das weiche Wasser bricht den Stein geschrieben, was da uraufgeführt wurde von den Bots. Wichtig war, damals gab es kein Facebook. Damals gab es keine Kontaktsperre. Damals wurden nicht Leute fälschlicherweise verdächtigt, Nazis zu sein, AfD-affin zu sein. Das ist das gängige Totschlagargument, was von den Geheimdiensten CIA und Bundesnachrichtendienst jetzt in die Friedensbewegung getragen wird. Und von dem sollte man sich nicht einschüchtern lassen.
Sehr gut, sehr gut. Ach, das ist doch super, wenn man so also, eine Timeline hat. Ja.
Ich finde es halt interessant, in Deutschland haben wir halt zusätzlich noch diese Friedensbewegung, die wird halt, wie er es ja auch gerade skizziert hat, und er ja selber irgendwie sich da auch mit reinreißen lässt, in diesen Links-Rechts-Konflikt gefrämt. Weil ich weiß, ganz, ganz viele unserer Zuschauer, die würden jetzt auch sagen, ja, auch der schließt ja subtil mit seinem Wording die AfD aus. Ja? Das ist auch der Vorwurf an Sarah Wagenknecht, der hätte die AfD ausgeschlossen. Hat sie nicht gemacht. Sie hat ja klargestellt, jeder, der an Frieden interessiert ist, ist auf der Demo willkommen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Mhm. Und wie hat sie es formuliert? Anhänger eines früheren Regimes, was den schlimmsten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat, die haben dort nichts zu suchen und das erkläre sich ja per se von selbst. Ja? Und sie verwehrt sich außerdem über eine Parteinahme. Ich meine, es ist eine linke Demo. Ja, Sarah Wagenknecht ist nicht in der AfD, sondern in der Linke. Und natürlich wird es dann auf der Bühne keine AfD-Redner geben. Ja, aber ihr das vorzuwerfen von Seiten der friedensbewegten AfD-Wähler ist auch schon wieder Spaltung. Und das muss endlich mal überwunden werden. Mhm, ja, und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob Frau Schwarzer sich hat impfen lassen. Ja, ist ein anderes Thema.
Okay, Herr Dehm nochmal.
Frau Strack-Zimmermann scheint hier ja ein paar hundert Meter von hier zu stehen und noch schwerere Waffen zu fordern. Ich habe gestern sogar gehört, dass Zelensky bar jede Erinnerung und Geschichte, sogar Napalmbomben von der NATO fordert und Splittergranaten, die geächtet sind, international. Also der Mann ist von sowieso allen guten Geistern verlassen. Für diesen Schmierenkomödianten, diesen blutigen Clown, wirbt hierhin Frau Strack-Zimmermann. Ich bin froh, dass ich mehr im Bundestag bin. Ich müsste mich die ganze Zeit für ein paar Reihen weiter schämen.
Ja, und die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wenn er ab morgen Regierungsverantwortung hätte, was er denn dann damit machen würde?
Also wir haben drei Dinge zu tun. Erstens, wir müssen den Sozialstaat wieder mobil machen. Zweitens, wir müssen den Mittelstand retten. Und drittens, wir müssen abrüsten, abrüsten, abrüsten. Der 100 Milliarden Beschluss Sondervermögen für die NATO muss in 100 Milliarden für die Deutsche Bahn umgewandelt werden, damit die Züge pünktlicher kommen, damit dem Klima ein Dienst gemacht wird, damit die Leute ihr Auto stehen lassen. Also es gibt ein paar wenige Punkte, die man ohne großes Aufhebens umwandeln müsste. Und dann geht es den Menschen besser, aber der NATO schlechter.
Den Menschen besser und der NATO schlechter, das finde ich geil.
Ja, aber ich wette, auch bei den Aussagen johlen jetzt ganz viele los bei uns, den Zuschauern. Ja. Du hättest ihn mal noch fragen können, ob er eigentlich seine Klage gegen Florian Silbereisen gewonnen hat. Hast du das mitgekriegt?
Was, der hat
Florian gegen, Silbereisen was? Hat sich doch erdreistet vor ein paar Wochen bei der großen Schlagerparade, ja, das Lied Tausend und eine Nacht zu singen, ja, und da gibt's auch so eine Liedzeile, ja, früher als wir Indianer spielten, bla bla bla, und das hat auch der Silbereisen, der hat daraus gemacht, früher als wir zusammen spielten, bla 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 bla. Ja, und da Dieter Dehn diesen Song aber geschrieben hat, ja, hat er gedacht, verklagt er jetzt mal den Silbereisen wegen Verunstaltung seines Werkes.
Unfassbar.
Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich auch nicht.
Können ja die Leute, die es wissen, mal in den Chat posten, falls es dazwischen Neuigkeiten gibt.
Ich hätte noch einen Protagonisten, einen Sprecher, der sich mir vorgestellt hat. Ich kannte ihn nicht. Er heißt Uli Henkel und ist MDL, Mitglied des Landtags in Bayern. Der hat ein paar wirklich ganz interessante Dinge gesagt. Ja, Moment, da muss man noch, bin ich auf dem richtigen Monitor? Jawohl.
Wir hatten in den Jahren, als es damals um den NATO-Doppelbeschluss ging, um die SS-20-Raketen, die Pershing-Raketen, hatten wir eine vollkommen andere Situation in diesem Land. Die Medien waren auf der Seite der Friedenssuchenden. Die Medien waren auf der Seite der Rechtschaffenen. Die Medien waren nicht, betrieben kein Embedded Journalism. Die standen nicht auf der Seite der herrschenden Politiker. Aber das hat sich vollkommen geändert. Wir stehen hier im Jahr 2023 und die Medien, nehmen Sie eine Sendung wie Anne Will. Die Frau treibt in jeder Sendung die Politiker vor sich her und fordert sie auf, jetzt zu erklären, dass sie morgen neue Panzer liefern, morgen neue Raketen liefern, morgen neue Waffen liefern, immer schwerer.
Heißt ja auch Anne Will. Bald
auf Jets. Und die Medien stehen hinter diesen, ich nenne sie jetzt mal wirklich bewusst, Kriegstreibern. Statt dass die Medien das machen, was sie als vierte Macht im Staat sollten, nämlich zu opponieren gegen eine solche Politik und sich ganz klar auf diejenigen, auf die Seite derer zu stellen, die gegen solchen Krieg sind, die gegen die Lieferung von Waffen sind. Und deshalb ist die Situation heute eine solche andere. Und ja, es ist beeindruckend, auf beiden Demonstrationen, die ich jetzt heute war, sind viele Leute. Gott sei Dank ist das Wetter auch heute einigermaßen gut. Aber es sind viel zu wenige. Und es liegt daran, dass die Menschen von den öffentlich-rechtlichen Medien, ich selber bin Rundfunk, gerade im Bayerischen Rundfunk, wir werden eingeschläfert, wir werden eingesult, so irgendwie, ja, das ist schon gut so, man darf Putin damit nicht durchkommen lassen. Und deshalb müssen wir halt alles tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden mit mehr Waffen. Völlig absurd. Und da kann ich wieder nur sagen, die Medien versagen vollkommen. Und das war eben früher nicht so. Früher haben die Medien sich auf die richtige Seite gestellt, haben gegen die Regierungen opponiert und haben auf das Volk gehört. Und das, was das Volk gespürt und gewollt hat, haben sie transportiert. Und heute ist es das Gegenteil. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn heute Wahlen wären, die Leute würden nicht die SPD wählen oder die Grünen oder die CSU oder auch nicht die AfD. Sie würden den Frieden wählen. In diesem Land würden die Menschen den Frieden wählen. Aber in den Medien werden ständig Statistiken veröffentlicht. Angeblich 67% der Bürger wären für die Lieferung von Waffen. Naja, Russland darf man damit nicht durchkommen lassen. 90% etc. Das ist alles nur Fake. Und da versagen die Medien, und das kritisiere ich als Rundfunkrat ganz besonders, weil die Medien als vierte Macht im Lande die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass die Menschen die Informationen bekommen, die sie wirklich brauchen, um hier ein richtiges Urteil abzugeben.
Also der hat noch einiges mehr gesagt, dass wir dann anders zeigen können. Aber da war ich wirklich auch, von ihm hatte ich diesen Gedanken eben, dass damals, als die Friedensbewegung in den 80er Jahren aktiv war, da waren es eben die Grünen, die das angeschoben haben, und die Medien haben für den Frieden geschrieben, für Vernunft, für Frieden einfach. Da muss man nicht drum herum reden. Und heute ist genau das Gegenteil. Anne Will, wie heißt die andere, Maischberger? Was gibt's noch? Hart, aber fair.
Lanzer.
Der Lanz. Das sind ja Leute, die eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag nichts anderes machen, wie von den Politikern Statement abzugreifen oder zu fordern, so wie es der Herr auch gesagt hat gerade so. Was ist jetzt los? Wieso können wir, wann kommt jetzt die Panzerbrigade oder die Kompanie? Wie viele haben wir denn noch dastehen? Aber sie müssten doch jetzt schon, jetzt haben wir 100 Milliarden, die wir verfügbar haben. Warum gibt's das nicht? Und so weiter. Es ist unerträglich. Und ich frage mich, wer der Anne Will oder den anderen diese Dinge einflüstert, ist es deren eigenes Denken? Ist es, sind die.
Das weißt du doch bei der Maischberger, die ist zum Beispiel ja bekanntermaßen ein Young Global Leader. Mhm. Ja.
Okay.
Und ja, natürlich, das sind, nehmen wir den Moderator von Hart aber fair, ja, da ist ja auch eine Agenda dahinter, als Ehemann oder als, ist der, sind die verheiratet?
Nee, der liiert mit der Neubauer. Liiert
mit Luisa Neubauer. Ja. Ja. Also hat halt irgendwie überhaupt nichts zu suchen als Moderator von so einer Sendung. Aber ja, die Personalauswahl, damit löst du eigentlich schon mal einen Großteil des Problems. Ja, du brauchst eigentlich nur einen Moderator und einen engeren Redaktionskern hinter dem Moderator. Alle in der zweiten Reihe, die machen sowieso Dienst nach Vorschrift, ja, deren Meinung spielt schon überhaupt gar keine Rolle mehr. Letztlich sind auf dem Bildschirm ja nur Moderatoren, ja, Teleprompter, Schreiber und Gäste. Ja, die werden dann natürlich auch ausgewählt eingeladen. Und so kannst du ein Millionenpublikum beschallen und das über alle Kanäle hinweg. Ja, du brauchst eigentlich gar nicht so viele Menschen dafür, um jetzt diesen Medienapparat zu kontrollieren. Du musst nur die Spitzenpositionen richtig besetzen. Ja, und schon hast du so einen Laden unter Kontrolle. Und die tausenden Angestellten, die das Fernsehen machen, ja, das sind Angestellte, die machen halt das, was ihnen gesagt wird. Sonst sind sie raus. Ja, dafür gibt es auch Beispiele. Gibt nämlich viele mutige Menschen, die das eben nicht mitmachen. Ja, ob das ein Gerhard Wisniewski, ein Frieder Wagner und Uwe Stein, eine Katrin Huss, eine Claudia Zimmermann, ein Bodo Schickentanz, ein und ist. Mhm. Was
dann? Ich erinnere mich gerade, als ich vor 3 oder 4 Jahren, da gab es irgendetwas beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ich bin nach Karlsruhe gefahren, habe da einen Beitrag gemacht. Das war 17, 18, keine Ahnung, vor Corona noch. Und da hat mich auf der Demo jemand angesprochen, der mich erkannt hatte, und er hat gesagt, er ist Cutter in einem deutschen Funkhaus. Ich sage jetzt extra nicht, welches Bundesland, wenn man Karlsruhe weiß, wo das ist. Aber ich sage, eine Person hat mich angesprochen, ein Kollege von dir, ein ehemaliger. Und er hat mir von Dingen erzählt, dass er oft im Strahl kotzt in Cutter, als Cutter im Schnittplatz, im Schneideraum, weil er Material auf dem Schnittplatz hat, das eindeutig das zeigt, und der Redakteur legt aber einen anderen Text drüber. Zum Beispiel hat er gesagt, sie waren 10 Tage, also Material, 10 Tage filmen auf einem Boot im Mittelmeer, Flüchtlinge retten. Er hat gesagt, das Material hat es genau gezeigt, die haben in diesen 10 Tagen 5000 Menschen aus dem Wasser gezogen. Der Redakteur hat gesagt, 500. Und er hat, warum sagst du jetzt 500? Wir wissen es doch. Nein, die Zahl ist 500. Die bringen wir in den Beitrag. Und das war eins von vielen Beispielen, die er gesagt hat, die er als Cutter einfach machen muss. Und er überlegt sich wirklich, ob er diesem Job noch nachgehen kann, weil es für ihn halt auch so eine, er hat eine Familie, er weiß, wenn er jetzt woanders anfängt, dann klappt es nicht so mit Geld und so weiter. Die Zwänge, die die Gesellschaft einen auferlegt, zwingen uns einfach oft eine Kröte zu schlucken. Wie es ja bei Corona auch war, wie viele haben sich impfen lassen, weil sie den Job sonst verloren hätten und so weiter und so fort. Ja.
Aber es gibt ja die alternativen Medien als Auffangbecken. Ja, können wir mal eine Sendung machen, ein Herz für mutige Journalisten. Ja, können wir dann so vermitteln. Also traut euch, liebe Journalisten, macht den Mund auf. Ja, wie Andreas Haus mir in einem Interview vor 16 Jahren sagte, ja, wenn Sie Zweifel haben, ja, dann benennen Sie diese Zweifel doch.
Ja, im Funkhaus wirst du dann aber ganz schön blöd angeguckt. Ich weiß noch, wie mir die Eva Herrmann erzählt hat, wie man sie plötzlich am langen Arm hat vertrocknen lassen, als sie dann mit ihren Büchern und Thesen um die Ecke gekommen ist. Also das war vor der Lanz-Sendung noch, weißt du. Also das ist wirklich, wenn wir Geld hätten, wenn die freien Medien über so viel Geld verfügen würden wie die Massenmedien, dann hätten wir hier einen Pool von extrem vielen talentierten und fähigen Leuten, die ein anderes Programm machen können. Der Kontrafunk zeigt es ja. Was, wenn man genügend Geld in die Hand nimmt, dass man da auch wirklich dann journalistisch gute Leute ranbringt und die dann auch tolle Arbeit machen. Ja? Und das ist... Ich würde mir echt wünschen, dass es wirkliche Philanthropen gibt, Leute, die am Ende ihres Lebens stehen, aber 10 Milliarden auf dem Konto haben und sagen, hey, ich kann nichts mitnehmen, das letzte Hemd hat keine Taschen und ich sitze hier auf einem Berg aus Gold, was mache ich damit? Komm, jedes große alternative Medienportal oder auch die kleinen, jeder kriegt jetzt so eine Finanzierung, hier 5 Millionen, da 10 Millionen, da 1 Million einfach nur, was das auslösen würde. Weißt du, wenn wir da Kampagnen machen könnten und Werbung und Plakate und Flyer und ach, you name it, weißt du so. Ja? So mühselig, so gegen diese Windmühlen anzukämpfen. Ja? Du weißt es doch selber besser wie ich. Sorry, ich bin gerade so innerlich so...
Alles gut. Wen hast du noch interviewt?
Pass auf, ich habe, nachdem ich da auf der Treppe stand und den Herrn Henkel interviewt hatte, war im Hintergrund diese Szene zu sehen, als nämlich der Herr Todenhöfer hier Interviews gegeben hatte, hat versucht, der Elia T. hat hier versucht, dann ihm noch ein Statement abzugreifen. Und jetzt guck einfach mal, der Herr, der schon auf der Bühne mit diesem etwas etwas leicht pikierten Gesichtsausdruck gestanden ist. So, nein, 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 hier ist genug gesagt worden jetzt. Und Elia war dann auch nicht so, okay, dann eben nicht. Und wir hatten dann kurz noch, er hat mich noch kurz interviewt und mit seinem riesen Kamerakran, den er da hat. Also schaut euch mal an, was der hat. Eine Kamera nach vorne, eine Kamera nach hinten, einen eigenen Router, nochmal ein Handy.
Einen eigenen Router, ja.
Der ist da die One-Man-Live-Show. Früher gab es einen Übertragungswagen mit zwei solchen dicken Kabeln und der trägt das alles an einer Hand rum. Großartig, also nochmal.
Er hat das ja früher auch für den Mainstream gemacht, ja, auch einer von ganz, ganz vielen Leuten, die auch hinter der Kamera gearbeitet haben und dann alternative Medien machen, ja, weil sie erkannt haben, hier läuft was schief. Es sind nicht nur die Leute, die an vorderster Front gearbeitet haben, es sind auch viele Kameraleute und Cutter, wie ich einer bin, ja, ich bin gelernter Cutter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 8 Jahre lang gewesen. Ich habe viele hunderte Tagesthemenbeiträge und Tagesschaubeiträge und sogenanntes Familientagesprogramm produziert. Brisant habe ich viel geschnitten, auch ein paar Dokus und so. Also ich weiß schon, was da hinter den Kulissen an den Schnittplätzen und so weiter grob abgeht. Ja, grob. Ist auch schon lange her. Seit 2009 bin ich aus dem Laden raus, weil mir damals schon klar war, wenn ich einen Film zum 11. September mache, dann geht das nicht lange gut, wenn du gleichzeitig bei den Medien arbeitest. Mhm. Und das zeigt sich ja heute. Ja. Es sind ja so viele, wie lange machen wir die Arbeit jetzt? 16 Jahre. So viele Leute bei uns in den Interviews gewesen, in Sendungen, die aus den Mainstream-Medien kommen und ein einziges Mal das Falsche beziehungsweise das Richtige berichtet haben. Ja. Und schon waren sie draußen. Und viele davon sind in den alternativen Sektor gegangen, weswegen es auch mittlerweile echt viele professionelle alternative Medien gibt. Aber die können natürlich trotzdem nicht mit den Massenmedien mithalten, die ein riesen Korrespondentennetzwerk haben und ja das ganze Volk ausrauben, um da High-Quality-Fernsehen zu machen, zumindest optisch. Ja. Inhaltlich nicht. Ja, aber eben Leute, die dann eben mal noch eine andere Sicht haben, wie zum Beispiel auch Milena Preradovic, ja, eine gelernte Journalistin, die lange bei RTL war und jetzt ihre eigene Sendung macht, oder wie unsere Katrin Huss, die lange beim MDR war. Ich frage mich nur, warum das immer noch nicht von einem nennenswerten Teil der Bevölkerung überhaupt nur zur Kenntnis genommen wird. Ja, ich meine, eine Katrin Huss gucken auf YouTube 30.000, 40.000 Leute. Ja, da sagen wir schon, wow, ist ja viel, ist ja allerhand. Ja, gar nichts.
Das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich.
Ja, richtig, das ist unter vorgehaltener Hand hier so. Weißt, das ist Mundpropaganda, stille Post, ja. Offline quasi schon. Ein schönes mit dem Schriftzug, es ist nett gemacht.
Ich habe jetzt gewartet, weil ich habe die Bilder im Hintergrund laufen lassen, aber da, die haben halt einfach Wumms dabei gehabt, pass mal auf. Das war dann der Auszug von der Demonstration am Königsplatz. Da wurde dann ein Umzug, ist dann angefangen. Und die fand ich einfach cool. Also das macht schon was, weißt du, so eine Trommelkulisse. Aber schwer zum Reden dazu, ja, also da waren wirklich, und der Zug ging dann los, Freunde von mir sind mitgelaufen bei dem Zug und die haben gesagt auch, an den Fenstern, an den Balkonen haben viele Leute geguckt und auch gewunken und so, also das ist schon beobachtet worden, ja, das hat man schon mitgekriegt in München, dass da heute was Großes stattgefunden hat, ja. Und dann geht's eben raus, das fand ich am Schluss, da bin ich an den Propyläen gestanden, also das sind diese Säulen im Westen vom Königsplatz, und habe dann da rausgefilmt und dieses Fahnenmeer von den 10.000, 15.000 Teilnehmern, das sich da in dem Zug entlang schlängelt, das ist einfach ein eindrucksvolles Bild, ja, das fand ich schon toll, um das nochmal mitzunehmen. Und das fand ich auch gut, das habe ich den ganzen Tag versucht, mal länger zu kriegen. Hier, Krieg stoppen, Verhandlungen jetzt. Ich denke mal, das ist unsere Frau Baerbock, die da hier auf Plakaten zu sehen ist.
Naja, weißt du, viele sagen ja halt, und das ist auch nicht ungerechtfertigt, derjenige, der den Krieg beenden könnte, wäre ja Putin. Ja? Mhm. Aber leider ist es halt nicht ganz so einfach. Es ist ein bisschen komplexer als das. Und diese einfachen Wahrheiten helfen uns halt tatsächlich nicht. Und ja, ich bin tatsächlich auch der Meinung, keine Waffen für die Ukraine ist nicht die Lösung. Aber es ist eine absolut strikte Forderung, der man Gehör verschaffen muss. Eine Lösung wären Friedensverhandlungen. Ja.
Und kein Napalm.
Die erreicht man nicht mit Waffenlieferungen.
Ja, ja. Napalm ist da nicht das beste Mittel dafür.
Phosphorbomben und Streubomben, ja, nee. Aber man kann ja mal drüber streiten, ob solche Waffen vielleicht immer noch in Zukunft geächtet werden sollten, ja, damit man sie der Ukraine liefern
kann. Weil bei Russen ist es nicht so schlimm. Wenn Russen brennen, ist es nicht so schlimm. Weißt du, so ist dann die Argumentation, ja. Es ist unfassbar, wirklich, ja. Also naja. Das letzte Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, war noch der Abgang in die U-Bahn. Das ist natürlich Königsplatz, aber wenn da keine Fahnen sind.
Das ist ein klassisches Abspannbild, weißt du, die Leute in die U-Bahn-Treffer runterlaufen.
Sowas. Ich habe halt versucht, da in einem Beitrag zu denken, aber wenn du da alleine unterwegs bist und auch keine Redaktion im Hintergrund, das ist schon gar nicht so einfach. Aber es war wirklich ein belebender Ausflug. Tolle Freunde getroffen, die extra aus Thüringen angereist sind. Nee, aus Sachsen sogar, ja. Die sind ganz südlichste Zipfel von Sachsen, sind die gekommen, 3 Stunden mit dem Auto und nochmal Gruß nach draußen. Ich hoffe, ihr seid gut heimgekommen und ja, war ein schöner Tag heute, muss ich echt sagen. Also mir gibt es wieder ein bisschen Anschub, Auftrieb und auch so Bock, da weiterzumachen. Also das bin ich auf jeden Fall froh, dass ich da gewesen bin heute.
Ja, und danke dir, Robert, dass du das gemacht hast.
Ja, ich bin in München. Wenn ich jetzt da nicht hingehe, das ist ja wirklich, das ist ja.
Ach, du meinst, du hast dich unter Druck gesetzt?
Nein, aber das geht nicht. Also bei so einer Veranstaltung, wo Freunde von mir 3 Stunden anfahren, um da hinzugehen, da kann ich nicht zu Hause sitzen und sagen, so, ich lese jetzt ein geiles Buch, weißt du so, weil ich habe genügend andere Sachen auch zu tun. Gerade tolle Sachen abgedreht wieder und einiges in der Pipeline schon, was da kommt. Ja.
Da kommen wir am Ende der Sendung mal noch einen Ausblick geben.
Nur weil wir nicht gesendet haben, heißt es nicht, dass wir hier nur rumgesessen sind. Da ist einiges passiert, ja.
Ja, genau. Also allerhand passiert. Ich würde gerne mal noch die ein oder andere Schlagzeile mit dir besprechen. Ein interessanter Artikel in der Welt hat heute meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Okay, warte. Den lass uns schnell einblenden, damit wir das auch wirklich zeigen können.
Ja, und dann stolpert man hier in der Welt auf einen Artikel. Wow, Deutschland treibt Lautsprecher für Putin. Das ist ja schon mal interessant. Wagner Leaks, wow. Also da erwarte ich jetzt einen wirklichen, tief recherchierten Einblick ja in die Söldnergruppe Wagner. Na, das erwarte ich jetzt. Dann scroll ich runter und denke mir, scheiße, Plusartikel.
Ja, super.
Kannst du nicht lesen. Ja. Also Hebel und alle Hebel in Bewegung gesetzt, ja, um an diesen Artikel ranzukommen, weil ich will natürlich jetzt diesen Einblick haben, ja, an die Wagner-Leaks. So, was haben sie denn jetzt hier rausgefunden? Ich zitiere jetzt mal. Ja, es geht um den Putin-vertrauten Prigozhin, von dem wir ja nun mittlerweile wissen, dass er die Wagner-Söldnergruppe gegründet und initiiert hat. Ja, und jetzt stell dir vor, am 20. Januar letzten Jahres gab es, also noch vor Kriegsausbruch, ja, gab es in Deutschland eine Konferenz. Ja, und zwar vom Zentrum für die Erhaltung der nationalen Werte, ja, mit Sitz in Moskau. Die haben sich erdreistet, ja, in Deutschland eine Konferenz abzuhalten. Ja, und hat die veranstaltet der Russe Alexander Malkewitsch.
So. Wann war das?
Das war im Januar letzten Jahres.
Okay, bevor es losging.
Bevor das losging. Mhm. So, der Titel der Veranstaltung, muss ich selber erstmal lesen. Also das war im Hotel Hilton, ja, am Gendarmenmarkt. Und die Organisation will nach eigener Aussage weltweit nationale Interessen Russlands vertreten. Völlig legitim, machen die Amerikaner auch. Ja. Ihr Präsident ist der Russe Alexander Malkewitsch. In Berlin wollte er über die Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken diskutieren. Ja, so jedenfalls besagt ist der Titel der Veranstaltung. So, was ist jetzt der große Aufreger? Ja, ein gutes Dutzend Gäste waren da, ja, war also eine Riesenkonferenz. Und darunter 3 Deutsche, nämlich Stefan Keuter, Bundestagsabgeordneter der AfD, dann der Dokumentarfilmer Wilhelm Domke-Schulz und Billy Six, ja, ein rechter Aktivist, schreibt die Welt, der wegen Spionagevorwürfen vor 4 Jahren einige Monate in Venezuela in Haft saß und nach eigener Angabe schließlich freigesprochen wurde. Alleine schon so ein bescheuertes Wording, ja. Er wurde nach eigenen Angaben freigesprochen. Ja, also frei ist er jedenfalls. So, und während ich jetzt gerade den Namen Billy Six lese, frage ich mich, warum ruft man denn nicht einfach an und fragen ihn selber und konfrontieren ihn mit den Vorwürfen der Welt? Ja, hallo, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Frank, hallo Robert.
Billy, ich grüße dich, servus.
Billy, du bist heute bestimmt auch über diesen Weltartikel gestolpert, der dir irgendwie ganz subtil vorwirft, du würdest von der Söldnergruppe Wagner subtil dazu angeleitet worden sein, wahrscheinlich gegen Bezahlung, so wie es hier suggeriert wird, in Deutschland russische Desinformation zu verbreiten. Was sagst du denn zu den Vorwürfen?
Naja, Frank, erstmal, wir haben in den letzten Wochen viele gute Formate produziert, wo wir über das Ukraine-Thema umfassend informiert haben, wo die Menschen Tatsachen und auch verschiedene Seiten hören konnten, ja, und das auf einem ganz hohen Niveau, und plötzlich werden wir dann mit solchen Dingen konfrontiert, also unterste Schublade. Worum geht's hier? Ich war als Journalist bei einer Veranstaltung in Berlin, die sich beschäftigt hat mit Zensur in den sozialen Medien. Da waren internationale Gäste dort und ich habe mir das angehört, so wie ich vorher auch beim Atlantic Council, einem pro-amerikanischen Pendant, auch als Zuschauer dabei war und in beiden Fällen darüber berichtet habe. Also es ist nicht mal ein Geheimnis, sondern die Weltredakteure hätten ja einfach mal meine Artikel lesen können. Ich habe die ihnen ja auch im Vorfeld geschickt. Und das Zweite war dann halt die Konferenz in Moskau, da ging es um MH17. Im Vorfeld waren ja Informationen geleakt worden über meine Informationen, die ich in der Vernehmung mit der niederländischen und der australischen Polizei übermittelt hatte in dem Strafermittlungsverfahren des GIT in Amsterdam. Und das hat die russische Presse interessiert, russisches Fernsehen, russische Zeitungen. Und die wollten dann unbedingt, dass ich dort einen kleinen Vortrag halte in Moskau. Und ja, ich habe gesagt, so wie ich das bei euch ja auch getan habe, ich komme gerne, aber Reisekosten müssen bitteschön erstattet werden. Und das ist ja auch völlig normal.
Genau, und diese Reisekosten, Buchungsbelege hat die Welt auch ausgegraben, ja, und recherchiert. Und die werden jetzt so quasi als Beweis für irgendwas angeführt. Also der Vorwurf der Welt ist im Prinzip, dass dieser Gastgeber Malkiewicz sozusagen diese Konferenz veranstaltet hat und du warst da aus journalistischem Interesse. Ja? Und daraus wird jetzt sozusagen...
Kontaktschuld, ja, kennen wir doch, der Klassiker.
Und
also es kommt immer von Leuten, die sich eigentlich mit den Themen nicht beschäftigen wollen oder nicht intellektuell nicht können, ja, die müssen sich dann auf solche Nebenkriegsschauplätze verabschieden.
Jetzt ist schon interessant, dass die Welt wirklich am 18. Februar 2023 dich als Lautsprecher für Putin bezeichnet. Ja, haben die denn bei dir nachgefragt, weil sie schreiben in dem Artikel, du hättest auf Nachfrage nicht geantwortet?
Ja, ist eine dreiste Lüge. Sie haben zwar gefragt, aber ich habe auch geantwortet, aber die Antwort hat ihnen scheinbar nicht gepasst. Hat nicht ins Narrativ gepasst.
Was wollten die denn wissen und was hast du denn geantwortet?
Ja, also die wollten wissen, ob ich bei diesen Veranstaltungen war, was ich dort gemacht habe, ob ich Teil russischer Propaganda wäre, ob ich mit Putin und Prigozhin zusammenarbeite und solche Sachen.
Also Sie sind Ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachzufragen erstmal nachgekommen?
Ja, naja. Sie hätten ja auch ein bisschen intensiver sich austauschen können mit mir. Das war so eine Proforma-Anfrage. Man muss das halt machen. Es wird ja das Gegenteil behauptet. Es wird ja gar nicht auf meine Antwort eingegangen. Mhm. Weder im Text noch in der Auseinandersetzung. Also so wie ich arbeite, ich hätte dann dieses Gesprächsangebot natürlich unbedingt angenommen und dann auch mit demjenigen mich mehr ausgetauscht. Aber genau das wollen die ja nicht. Das Framing, das scheint ja von vornherein festgestanden zu haben, und jeder weitere Austausch, zwischenmenschlicher Austausch, könnte das ja gefährden.
Jetzt hast du ja vor einigen Wochen mittlerweile schon auf Netflix deinen Film Frontstadt Rakow veröffentlicht. Meinst du denn, Putin war mit dem Werk besonders zufrieden?
Also erstens bezweifle ich, dass er sich das angeschaut hat. Zweitens, wenn irgendwelche Mitarbeiter von ihm das gesehen haben, wären die wohl alles andere als zufrieden gewesen sein.
Also eigentlich ein Armutszeugnis von der Welt. Dich, ich habe das Datum extra deswegen aus dokumentarischen Zwecken auch nochmal genannt, ja, am 18. Februar als Lautsprecher Putins zu bezeichnen, nachdem du schon vor vielen, vielen Wochen dein Film veröffentlicht hat, den man durchaus anders interpretieren würde. Und auch die letzten Gespräche, ich erinnere an das Gespräch Barcode oder auch noch ein sehr interessantes Gespräch, was in Kürze folgen wird, wo man dich jetzt nicht unbedingt in die pro-russische Propaganda-Ecke verorten würde, würde man denn diesen Gesprächen auch zuhören? Und ich kann nicht verstehen, dass ein Weltredakteur, der jetzt hier etwas als Wagner-Leaks verkauft, ja, was ja irgendwie schon suggeriert, dass das jetzt eine ganz, ganz tiefe, lange Recherche ist, ja, dann am Ende so ein Kindergartenzeug bekommt und es noch nicht mal hinkriegt, deine aktuellen Aussagen zu diesen Themen, die du ja im Internet frei zugänglich für jeden, man muss es nur anklicken, ja von dir gibst. Ja.
Ich habe sie mir auch geschickt, also.
Ach, das auch noch,
ja? Ja, natürlich. Also ich mittlerweile bin ja schon etwas länger im Geschäft und ich weiß, dass es für jemanden, der in der sogenannten Qualitätspresse arbeitet, nicht ganz so einfach ist zu recherchieren. Und deshalb helfe ich auch gern mal nach.
Das kann man sich alles gar nicht ausdenken, echt. Das ist unglaublich, ja.
Ja, interessant ist auch, dass derselbe Redakteur, der während der Haftzeit in Venezuela geschrieben hat, ja, über den deutschen Journalisten Billy Sixt, dass der jetzt plötzlich auf das Framing der rechte Aktivist wieder zurückgefallen ist. Also da scheint es wohl schon mal ein Hintergrundgespräch gegeben zu haben in der Redaktion, wie man das einordnen muss, damit der Leser das auch verstehen kann.
Gab es ein Briefing.
Ja, und deshalb auch gleich zweimal noch diesen Begriff da rein, damit es auch der Dümmste kapiert. Mhm. Übrigens interessant, und das habe ich auch in der Rückmeldung mit angefragt, das ist eine gemeinsame Recherche mit Arte, Paris Match aus Frankreich und dem Zentrum der NGO von Chodorkowski, dem russischen Oligarchen. Und das Interessante, was man jetzt dazu wissen muss, ist, in den letzten Jahren haben ja deutsche große Privatmedien immer wieder Kooperationen gemacht mit GEZ-Sendern, sogenannte Rechercheverbünde, sowas wie das jetzt hier auch. Und das Ziel ist, dass sie über diesen Weg oder Umweg an GEZ-Gelder herankommen können. Weil ja den großen Qualitätsmedien immer mehr Leser abhanden kommen, muss ja die Kohle irgendwo herkommen. Und die kommt dann halt aus diesem 8,5 Milliarden vom Staat eingetriebenen GEZ-Topf. Und ich habe halt ganz konkret gefragt, ob das jetzt hier bei Ihnen da in der Zusammenarbeit mit Arte auch der Fall ist. Aber dazu mochte er nichts sagen. Also wir reden hier von Leuten, die da sich an Milliardengeldern bedienen. Und ich muss mich rechtfertigen dafür, dass ich den Flug nicht selber bezahlt habe, wo ich einen Vortrag dann halte.
Ich würde gerne mal diese Passage zitieren, ja, die anklagende Passage gegen dich. Ja, der Kreml wehrte sich mit einer massiven Desinformationskampagne gegen diesen Verdacht. Ja, im Zentrum seines medialen Verwirrspiels standen Prigoschins Statthalter Alexander Malkiewicz und Billy Sixt. Ja, also da wird ja wirklich viel Ehr beigemessen im Endeffekt, ja. Der berichtete damals als freier Reporter aus den Krisengebieten in der Ostukraine, unter anderem für die rechte Zeitung Junge Freiheit. Zur Pressekonferenz in Moskau hatte Malkiewicz's Zentrum ihn als internationalen Experten geladen, der über den Flugzeugabschuss allerlei Verschwörungstheorie verbreitete. Du rauntest wohl von einer Verwicklung ukrainischer Streitkräfte, hast natürlich nie Belege geliefert, ja. Also die Welt hat offensichtlich den Film, den wir gemacht haben, auch nicht gesehen. Und schreibt weiter.
Ja, darf ich dazu mal was sagen? Also ich habe dann erstmal mir die Definition von Raunen durchgelesen. Ja, das heißt geil. Ja, leise sprechen, flüstern. Also ich hatte ein Mikrofon dort, sodass auch die Reporter ganz hinten im Saal mich noch hören konnten. Also unter Raunen verstehe ich ein bisschen was anderes als das. Und dann ging es auch nicht um Verschwörungstheorien oder Schuldzuweisungen. Nicht einem Satz habe ich gesagt, das waren die Ukrainer, sondern es ging um die Fehler in der Ermittlung, insbesondere um Beweismittel, sogenannte Beweismittel, die für ungültig erklärt wurden zwischenzeitlich. Und es ging um das, was die Menschen vor Ort an jenem Tag, als der Abschuss passierte, beobachtet haben.
Genau, du hast da eigentlich auch nur berichtet, was du eben gesagt bekommen hast, genauso wie bei Frontstadt Rakow, deinem aktuellen Film. Ich möchte mal noch weiterlesen, ja, die Passage gefällt mir besonders gut, die ist wirklich super recherchiert, ja. Hinterher rechnete das Zentrum laut den Dokumenten die Kosten für seine Einladung ab. Posten PT83. Daraus geht hervor, dass es Sixt Flug und Hotel bezahlte. ein gemeinsames Mittagessen mit Malkiewicz und einen Empfang mit ihm organisierte. Ja, also ich frage mich, was wollen die eigentlich? Ja, was hat das jetzt mit Wagner-Leaks zu tun? Was hat das mit Lautsprecher für Putin zu tun, wenn die hier irgendeinen Abrechnungsbeleg ausgraben, der dir Reisekosten für, wie du es gerade beschreibst, eine Veranstaltung, zu der du eingeladen wurdest, wo es um ein Thema geht, was dich journalistisch interessiert, ja, worüber du Filme
machst. Ja, zumal, wo ich ja auch gesprochen habe, also es ist ja eine Arbeitsleistung.
Wo du Redner warst, ja.
Also, genau. Also, und das ist ja nun nicht in Moskau nicht die einzige Veranstaltung dieser Art gewesen. Ich hatte ja auch schon öfter Vorträge in Deutschland oder in den Niederlanden auch zu diesem Thema.
Es ist halt die Methode mit Dreck schmeißen, irgendwas bleibt schon hängen, weißt du. Darum genau. Geht's letztendlich.
Ja.
Und wir haben es vorhin gerade auch in der Sendung thematisiert. Viele Leute beziehen ihre Informationen primär aus und ausschließlich aus den Massenmedien, die lesen dieses Framing und haben dich in Zukunft automatisch in einer Kiste abgespeichert, wo drauf steht: Buh, pfui, Schmuddelkind, nicht hingehen, nicht hingucken, nicht zuhören, weißt du. Und darum geht es letztendlich, dass man dieses Bild perpetuiert und weitermacht. Und das ist halt wieder mal ein Beispiel dafür, wie grottenschlecht dieser Mainstream-Journalismus verkommen ist einfach. Ja, das ist.
Naja, gut, aber jetzt wissen wir auch, warum die das hinter der Bezahlschranke verstecken. Ja, da kriegt es halt auch kaum jemand wahrscheinlich noch zu lesen, beziehungsweise immer weniger zu lesen.
Nur die sowieso Geld für diesen Schrott zahlen, ne?
Es geht nur darum, was öffentlich sichtbar ist. Ja, das sieht super investigativ aus. Wagner-Leaks, wow, die Welt. Vielleicht überlege ich mir doch ein Abo abzuschließen, so nach dem Motto, weißt du. Und dann steht da so eine von einer wahrscheinlich KI kreierten Dünnpfiff-Story drin, die im Endeffekt überhaupt nichts aussagt. Stattdessen offen lügt, weil ich frage nochmal nach, um das klarzustellen. Die Welt schreibt hier wortwörtlich, Billy Six antwortete nicht.
Mhm. Ist falsch.
Also, ja, krass. Also das ist damit entlarvst du die Welt als Lügner.
Ja.
Es mag jetzt eine Banalität sein, aber es ist eine Lüge.
Ja, ist es. Aber ich sag mal, wir sind doch nichts anderes gewöhnt. Wir haben doch die letzten Jahre schon ganz andere Sachen.
Nö, aber es ist endlich mal klipp und klar belegt, ja, ohne Zweifel.
Ja, aber erinnerst du dich noch an die MH17-Story, was wir zusammen gedreht haben? Da hieß es ja auch, irgendwie maskierter Überfall auf Korrektiv.
Ja.
In dem Video war zu sehen, dass wir gar keine Masken auf hatten. Und einen Überfall stellt man sich normalerweise auch anders vor. Aber es bleibt eben, wie Robert gesagt hat, da immer was hängen.
Ja, ich würde gerne mal noch weiterlesen, weil es geht ja noch um einen anderen deutschen Dokumentarfilmer. Die Welt schreibt, außerdem sicherte sich Malkiewicz Zentrum laut den Unterlagen die Lizenz zur Vorführung des Filmes von Domke Schulz, Remember Odessa. Ja. Wilhelm Domke Schulz ist ein Leipziger Filmemacher, der regelmäßig Sendungen mit Norbert Fleischer macht. Die haben zusammen das Format Junost wie es der Zufall so will, ja, haben die beiden gerade eine Sendung eben auch zu diesem Thema veröffentlicht. Und der Norbert hat natürlich auch den Wilhelm Domke Schulz gefragt, ob er denn für die Geheimdienste arbeitet. Bei ihm muss man noch dazu sagen, er ist nämlich jetzt genauso wie du, Billy, auf dieser, wie heißt, ich kann es aber nicht aussprechen, Mirotworitz-Liste gelandet.
Mirotworitz, ja, Peacemaker, ja. Friedensstifter.
Das ist, andere sagen auch Todesliste.
Ja, ja okay, aber wenn du es übersetzt, heißt es Friedensstifter.
Ah, okay. Erklär kurz, was das ist.
Na gut, es wird ja von anonymen Leuten betrieben, die angeblich in Langley sitzen, da wo auch die CIA ist, und in Warschau, da wo der polnische Geheimdienst ist, also laut eigener Darstellung. Und sie sehen sich als Friedensstifter deshalb, weil sie alle pro-russischen und anti-ukrainischen Leute publizieren mit Steckbriefen und meinen, wenn die also mundtot gemacht würden, dann hätten wir Frieden in Europa.
Was genau, meinst du mit
Briefe, hast
mundtot?
Du gesagt?
Also nur mundtot oder ganz tot?
Es steht nicht da, dass sie getötet werden sollen. Es ist nur so, dass es in der Praxis in mehreren Fällen dort schon passiert ist. Mhm. Anschließend.
Mhm. Also es bereitet viele Unannehmlichkeiten auf diese Liste draufzustehen.
Ja. Ja, das kann man sagen. Insbesondere wenn man in der Ukraine ist, dann ist es schon lebensgefährlich. Denn dort fanden ja dann auch die Morde statt an den Betreffenden. Mhm. Und ja. Diese Liste, die kennt auch fast jeder Ukrainer. Also als ich da drauf war, habe ich schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die ich ja kennengelernt habe.
den Wilhelm Dunkel-Schulz wird auf dieser Liste jedenfalls vorgeworfen, er würde mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Und
Standardsatz, ja.
Standardsatz, ja, wir können ja mal kurz ihn selber darauf antworten lassen, ja, ob denn das stimmt, was an diesem Vorwurf dran ist. Genau, Wilhelm auf der Todesliste heißt die aktuelle Ausgabe. Und ja, würde ich einfach mal sagen, schauen wir da mal ganz kurz rein.
Arbeitest du mit Geheimdiensten Russlands zusammen?
Na, ich weiß nicht, ob man es als Zusammenarbeit bezeichnen kann. Also bei meiner Reise in Donbass, da wurde ich ja erstmal, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt, an der russischen Grenze erstmal stundenlang aufgehalten. Also am Grenzübergang zwischen Russland und der Donetsk Republik. Damals, also es war ja vor dieser Eskalation, es war ja im Dezember 21. Und da hatte ich stundenlangen Kontakt mit einem russischen Geheimdienst. Das stimmt. Also die haben mich von vorne bis hinten ausgefragt, das ganze Telefon, alle durchsucht, was da an Daten ist und so weiter. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, 4 Stunden, 2 Stunden. Ich habe da ein Zeitgefühl verloren. Und irgendwann waren sie dann offenbar befriedigt und haben mich dann ziehen lassen zu gegenüberliegenden Grenzposten von der Donetsk Republik. Also das war so mein Kontakt mit dem ukrainischen Geheimdienst. Ich weiß nicht, ob das strafbar ist, wenn man da zum Verhör geholt wird und stundenlang verhört wird. Dann macht man sich strafbar wahrscheinlich im Augen der Ukrainer. Ich weiß es
nicht, keine Ahnung. Dass du überhaupt mit denen geredet hast, wahrscheinlich hättest du nach Auffassung der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden dich nicht strafbar gemacht, wenn du dort in dem Raum, wo die dich befragt haben, in deine Tasche gegriffen, eine Handgranate gezündet und rausgerannt wärst. Das wäre dann wahrscheinlich keine Zusammenarbeit gewesen aus ukrainischer Sicht. Gut, also ich denke, das haben wir ganz gut erklärt. Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten.
Ja. Wir können ja an der Stelle mal abbrechen und auf dieses Interview verweisen. Ja, es geht auch eine Dreiviertelstunde, wieder sehr viel Stoff zum Aufholen, aber auch sehr interessant. Also auch der Wilhelm Dunkel-Schulz weist natürlich diesen Vorwurf von sich. Und bei ihm geht es letztlich darum, dass die Welt recherchiert hat, dass er dem Alexander Malkiewicz Aufführungsrechte für seinen Dokumentarfilm überlassen hat. Ja, das ist der Vorwurf. Und damit wäre auch schon die ganze Zusammenarbeit bewiesen. Ja, unter dem, ich kann es nur noch mal sagen, wie lächerlich das ist, ja, Hashtag Wagner Leaks. Ja, das ist, also wirklich, da hat sich die Welt fast ein bisschen selber übertroffen. Ja.
Also ich erinnere mich auch noch gut, der Herr Dunkel-Schulz hat auch einen schönen Vortrag gehalten an dem Tag in der Konferenz, und zwar über die deutsche Medienlandschaft, und er hat die 4 großen Medienfamilien entlarvt, die also Eigentümer der von dem größten Teil der Privatmedien sind. Und einer davon ist halt die Familie Springer, Friede Springer, die ja dann in der Welt, ja auch über die Welt herrscht.
Unfassbar, wirklich. Hey Leute, weil die Zeit schon davon schreitet, lasst uns doch noch auf einen Punkt kommen, weil du gerade da bist, Billy. Wir haben uns vor kurzem getroffen schon mal. Und ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen davon erzählen, dass das schon in der Pipeline ist. Wir hatten ein Gespräch zusammen mit einem anderen Gast, und den Ball darfst du jetzt aufnehmen, Frank.
Ich darf verkünden, dass auf millionenfachen Wunsch eines sogenannten Streitgespräches zwischen den Herren Thomas Röper und Billy Six nachgekommen wurde. Jetzt kriege ich gleich einen Frosch im Hals, ja. Was es nun demnächst tatsächlich zu sehen gibt, auch hier in diesem Homeoffice-Format, und auch gleichzeitig so ein bisschen als Ersatz für die nächste leider ausfallende Tacheles-Sendung, oder? Jetzt spiele ich den Ball wieder zurück, Robert.
Ja, es könnte sein, wir wissen es noch nicht ganz genau, Thomas ist wieder auf Reisen, er versucht, dass wir die Tacheles-Sendung doch hinkriegen, kann aber nicht versprochen werden, weil das ist immer ad hoc Anruf und dann muss er von A nach B oder ist irgendwo und hat kein WLAN. Also falls das klappt, super, wenn es nicht klappt, haben wir ein Backup, haben wir eine Alternative, und zwar Billy, meine Wenigkeit und Thomas, und die beiden tauschen auf gehobenem Niveau, aber durchaus kontrovers ihre Argumente aus. Und das war sehr spannend, da dabei zu sein.
Genau, das war mal wirklich was Sinnvolles, was wir da hinbekommen haben. Und es ist wirklich schade, dass so Redakteure von der Welt nicht auf demselben Level spielen können.
Dankeschön. Ja. Das nehmen wir jetzt mal als Kompliment an.
Ja, könnte auch.
Tja, Leute, wisst ihr was? Dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle. Ich merke gerade, wie mir die Energie in den Keller rutscht. Es war ein langer Tag mit Dreh. Billy, hast du nicht mitgekriegt? Ich war heute auf der SIKO unterwegs. Nicht auf der SIKO selber, da haben sie mich nicht reingelassen. Aber eine kleine Story am Schluss. Ich war bei der Demo München steht auf gegen die Sicherheitskonferenz. Und ich habe da Pressevertreter von der Polizei gesehen. Und da dachte ich mir, komm, da gehst du jetzt mal hin und fragst mal, wie läuft's denn so? Sind sie zufrieden und so weiter und so fort? Zwei Pressevertreter und ein sehr groß gewachsener Polizist, zwei goldene Sterne. Also das ist, glaube ich, Polizeirat oder noch drüber. Das ist so Generalsrang, wenn man es militärmäßig betrachtet. Also irgendwie, bevor ich was Falsches sage, sauhohes Viech. Und ich gehe da hin und sage, grüß Gott, die Herren, könnte man von Ihnen ein Statement haben zum Verlauf der Demo? Wie läuft es denn so? Ja, haben Sie einen Presseausweis? Und ich so, nö. Ja, dann sei ja, wieso nicht? Wieso Presseausweis? Sie können doch, nein, nur mit Presse. Ohne Presse aus geht nichts. Sag, wer sind Sie denn? Ich sage, ja, wir sind ein freies Medienunternehmen und haben eine sehr große Zuschauerschaft, mindestens 300.000 Abonnenten bei YouTube. Ah, YouTube, alles klar. Dankeschön, schönen Tag. Wirklich so. Und ein Freund von mir hat die Szene fotografiert und ich kann das Bild jetzt nicht zeigen. Ich will diesen Polizisten nicht blöd dastehen lassen und so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das darf, aber der steht da, ist 1,95 groß, guckt auf mich mit meinen 1,74 herunter, hat die Arme so verschränkt, die Mundwinkel hier unten und so nach dem Motto, was willst du eigentlich hier? Weißt du, so das war so offensichtlich und ich habe dann also gesagt...
Medienrechtlich gesehen darfst du das zeigen, Robert. Das ist in aller Öffentlichkeit, der wurde mit Sicherheit ganz oft abgelichtet. Klar darfst du das zeigen.
Das holen wir nach, weil das habe ich jetzt nicht parat. Das müsste ich jetzt dann erstmal hochladen und so weiter. Also das war wirklich, im Nachhinein ist mir das aufgefallen. Ich habe noch nie gesehen, dass mir jemand in der Körpersprache so viel Verachtung entgegengebracht hat. Und ich habe dann am Schluss gesagt, wenn ich jetzt von der Süddeutschen gewesen wäre, hättet ihr mit mir geredet, oder? So, weißt du so, da war ich dann innerlich echt so.
Ja. Aber klar, ich meine, da ist natürlich auch eine gewisse Sicherheitsfrage und so weiter und so fort, dass du dann nur mit Presseausweis reinkommst, das ist ja eigentlich passt klar. Ja. Aber es kriegt ja eigentlich auch jeder einen Presseausweis, der will. Ja, so schwer ist das jetzt auch nicht.
Naja, also diese Vereine, die wir da haben, die Presseausweise ausstellen, die sind schon sehr politisch vorbelastet und versuchen dich schon rauszuekeln, wenn du irgendwas machst, was inhaltlich ihnen nicht passt.
Oder gar nicht erst reinkommst.
Also ich habe deshalb auch einen niederländischen Presseausweis, weil ich hier die Probleme mit diesen deutschen Vereinen nicht haben will. Und außerdem wollen die auch noch Beitragszahlungen haben und sehe ich gar nicht ein, für diesen politischen Aktivismus, den die betreiben, auch noch was zu bezahlen.
Ich werde mir den äquatorial-guineischen Ausweis besorgen wahrscheinlich.
Ja.
Aber es war nur eine Story am Rande, um das abzuschließen.
Aber Vorsicht, also, keinen russischen, ne? Sonst kommt der nächste Weltartikel über euch.
Ich weiß schon, da kommt bestimmt
nochmal Wagner-Leaks.
Ja, wenn der genauso gut recherchiert ist, ja, dann bitte ich.
Also Jungs, dann sage ich danke für den Moment. Dir auch, Billy, wirklich danke für das Gespräch neulich. Ich bin schon auf die Reaktionen gespannt. Das wird bestimmt auch lustig. Und auch dir, Frank, komm gut zurück in die reale Welt.
Ich habe jetzt meinen Schwurbelbedarf erstmal wieder befriedigt. Ja, nach 7 Tagen WLAN-Abstinenz bin ich wieder raus aus der Wildnis sozusagen. Und vielen, vielen Dank, Billy, dass du jetzt hier kurz die Zeit, so spontan die Zeit gefunden hast. So auf so eindrückliche, aber auch simple Weise mal eben diesen Weltartikel zerlegt hast. Ich hoffe wirklich, dass sich die Verantwortlichen, ich benenne sie mal, Alexei Hock, Arthur Weigand, Ivan Rusljannikow, sich mal auch so eine Sendung wie diese hier ansehen und vielleicht mal beginnen, selbst zu reflektieren, weil meine Meinung ist, dass sowas gefährlich ist. Ja? Ich meine, der Wilhelm Domke Schulz landet wegen so einem Scheiß auf einer Peacemaker-Seite, ja, und bekommt dann dadurch Stress. Und die Medien wissen manchmal gar nicht, was die anrichten, wie viele Existenzen die mit so einem Quatsch, ja, der auch noch gelogen ist, wie wir vorhin festgestellt haben, was die teilweise damit anrichten. Ja? Und da geht es jetzt hier nur um einzelne Existenzen. In anderen Artikeln geht es um Krieg und Frieden.
Ja, ja gut, und bei mir geht es ja nun auch drum, also je mehr von solchen Artikeln jetzt kommen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal in die Ukraine zurückgehen kann. Und das ist ja jetzt ein Artikel in einer Reihe von verschiedenen in den letzten Monaten, die immer wieder behaupten, ich würde dort für Putin agieren, obwohl ich eigentlich nur die Sachlage dargestellt habe, wie sie in der Ukraine ist und wie die Ukrainer sie dort sehen. Also
ja, und das über die Putin Gegenteil mit Sicherheit nicht besonders
russischer Propaganda war. Aber offensichtlich gibt es Leute und Kreise, die nicht wollen, dass ich mich da frei bewege. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich gezeigt habe, dass von den vielen Waffenlieferungen aus dem Westen nicht allzu viel an der Front ankommt, sondern dass irgendwo mittendrin verschwindet.
Billy, vielen Dank, dass du bei uns bist. Für alle, die deine Arbeit verfolgen wollen, ist unten der Link zu deinem Telegram-Kanal, auf dem du regelmäßig natürlich auch Bericht erstattest zu deinen Reisen, zu deinen Begegnungen, über deine Filme und jetzt wahrscheinlich auch über diesen Weltartikel wirst du da wahrscheinlich was dazu schreiben. Also der Telegram-Kanal von Billy Six sei wirklich an der Stelle empfohlen, denn was man über dich schreibt, hat nichts mit dem zu tun, was du machst. Also wer sich da informieren will, der soll direkt an der Quelle.
Genau, vielleicht kannst du auch die beiden Artikel teilen von den Konferenzen, die ich vor 3 Jahren publiziert habe. Dann kann ja jeder von diesen geheimnisvollen Ereignissen, die schon seit 3 Jahren öffentlich sind, sich selber ein Bild machen.
Genau, Link hier unten zu deinem Telegram-Kanal, wo das auch alles zu finden ist.
Ja, aber auch zu den beiden Facebook-Artikeln, die ich dir geschickt habe.
Einmal Konferenz in Berlin. Verlinkt man die auch noch.
Und in Moskau. Dann kann jeder selber mal nachlesen, was da gewesen ist und warum und wie und wer.
Alles klar. Thank you for the moment. Also dann, bis dann, Jungs, und wir sind raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dienstag, 20 Uhr.
Genau, 20 Uhr, Dienstag live. Bis dann, ciao.
Das ist echt ein tolles Foto.
Das ist das Bild. Mehr Verachtung geht nicht, oder, in einem Bild.
Ich würde es wirklich fast einblenden. Und du darfst das presserechtlich gesehen überhaupt kein Problem, Robert. Das ist in aller Öffentlichkeit. Der wurde bestimmt 1000 Mal fotografiert an dem Tag. Und du machst ihn auch nicht verächtlich, wie ich finde. Oder was sagst du, Billy, als Medienprofi?
Kann man machen. Okay.
Ja, ne? Sehe ich auch so.
Ich denke drüber nach.
Das Bild ist so geil. Also wirklich, das musst du zeigen. Dass, vor allem, du beschreibst es. Du kannst es ja noch rauszögern und dann am Ende irgendwie so doch nochmal einblenden.